Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football Kale Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist heute mal wieder nicht dabei, dafür haben wir einen ganz interessanten Gast, der sich jetzt gleich selber vorstellt. Hi Lukas!
Hi Nils, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Lukas und ja, danke dir, dass ich heute Teil eures Podcasts sein darf.
Gerne, gerne. Für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Lukas, bin 25 Jahre alt. Tatsächlich schon 26. Bin Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum beim Club, bin hier zuständig für die U14 und die U15. Bin Torwarttrainer bei den Frauen und darf auch im Profibereich bei Dennis die ein oder andere Aufgabe hier beim Club übernehmen.
Sehr schön, wunderbar. Du hast schon alles gesagt, was du so aktuell machst. Trotzdem zur aktuellen Saison, wie sehen denn deine Aufgaben jetzt konkret aus in diesem Jahr?
Zum einen ist es natürlich der tägliche Trainingsbetrieb, sowohl mit den Frauen als auch mit der Jugend. Zum anderen ist es extrem viel im Scouting, wo wir als Torwarttrainer jedes Wochenende unterwegs sind, verschiedene Hallenturniere oder Spiele in der Region anschauen, um einfach die Region so gut wie möglich zu kennen. Zum anderen ist es aber auch viel über Videoscouting. Gerade in den älteren Bereichen gibt es ja jetzt auch Torhüter, die außerhalb unserer Region sind, die wir dann über Videos scouten.
Alles klar, da hast du schon ein paar interessante Sachen gesagt. Und du meinst ja auch, du bist jetzt vor allem U14, U15 und bei den Frauen. Wo bist du jetzt hauptsächlich? Ist es dann U14, U15 oder dann doch eher bei den Frauen hauptsächlich?
Das würde ich sagen, nimmt sich jetzt gar nicht so viel. Also ich bin nachmittags bei den Frauen. Die trainieren bei uns immer um 14.30 Uhr, betreue da das komplette Training und bin dann danach bei der Jugend über den Abend. Wahrscheinlich ist die Gewichtung ein bisschen mehr bei der Jugend, weil ich da dann vielleicht auch mal eine U12 und eine U13 vorher trainieren darf und dann U14, U15 habe. Aufgrund der Mannschaften dahingehend vielleicht dann die Gewichtung ein bisschen mehr bei der Jugend. Ansonsten würde ich aber sagen, ist das relativ gleich und nimmt sich da nicht viel.
Verstehe, jetzt nehmen wir gerade an einem Sonntag aus. Wie sah denn jetzt dein Wochenende beispielsweise aus?
Am Freitag noch ganz normal Training mit den Frauen Abschlusstraining. Die haben gestern in Hoffenheim den 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga gehabt. Normalerweise bin ich bei den Auswärtsspielen nicht dabei. Jetzt war es aber so, dass Hoffenheim ja mit das erste Auswärtsspiel war in dieser Saison, wo wir eine relativ kurze Anfahrt hatten, sprich am Spieltag selbst haben anreisen können. Das heißt, ich war dann nach dem Training am Freitag bei den Frauen wieder bei der Jugend und am Samstag dann beim Spiel in Hoffenheim dabei.
Alles klar, und heute dann frei?
Heute ist auf dem Platz nichts. Neben dem Platz gibt es natürlich immer die ein oder andere Aufgabe auch abzudecken, zu erledigen. Gerade, wie ich gerade eingangs schon gesagt hatte, im Videobereich, Videoscouting und ähnliche Dinge, die natürlich nie stillstehen. Aber auf dem Platz war ich heute nicht unterwegs.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, nie stillstehen. Ich glaube, ja, der Fußball, da muss man, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie immer ein Auge, jetzt vor allem als so ein großer Verein wie Nürnberg, immer ein Auge irgendwie auf Nachwuchs haben, auf eigentlich so, dass man praktisch jeden Keeper mal gesehen hat oder zumindest jeden interessanten Keeper mal, zu dem auf jeden Fall was weiß, den mal gesehen hat, um dann eben auch sagen zu können, ob das vielleicht jemand potenziell ist, der dann auch vielleicht bei Nürnberg mal spielen könnte.
Ja, das ist ja zwangsläufig der Fall. Wenn wir am Wochenende unterwegs sind, jetzt nehmen wir gerade mal, jetzt war im Winter relativ viel in der Halle los mit Hallenturnieren, dass man da einfach, jetzt zum Beispiel nehmen wir Quelle Fürth her, die nicht nur bei Hallenturnieren von der Quelle sieht, sondern vielleicht auch mal in Wendelstein oder in Bamberg und dementsprechend mehrere Eindrücke sammelt, ist ja ist ja dahingehend auch irgendwo logisch. Bevor dann eben ein Torhüter ins NLZ kommt, wollen wir uns eben mehrere Eindrücke, sowohl seine Spieleindrücke als auch die Eindrücke bei uns vor Ort live mit Trainingseinheiten im Torwarttraining oder eben im Mannschaftstraining.
Verstehe. Wie sieht dann das aus? Bist du dann da auf dich allein gestellt und sagst, okay, du bist heute meinetwegen in Wendelstein, Bamberg, wie du es jetzt angesprochen hast, oder seid ihr dann zu zweit, zu dritt? Wie ist das genau?
Also wir sind hier im NLZ insgesamt 4 Torwarttrainer. Martin Scharrer, der ehemalige Profi-Torwarttrainer, der zweimal die Woche hier mit unterstützt und Mannschaften im unteren Bereich abnimmt, aber auch nach oben mal die U16, die U17, wenn irgendwie Ausfälle sind oder ähnliches. Er ist jetzt am Wochenende eher weniger unterwegs und ansonsten die Scouting-Fahrten teilen sich unsere Torhüter-Scouts und Felix Kielkopf, der bei uns für U16 und U17 zuständig ist, Christian Krüger, der ja hier auch schon zu Gast war, der für U19 und U23 zuständig ist und ich dann eben auf. Mal ist es so, dass Chris als Torwartkoordinator verschiedene Sachen reinschickt, die am Wochenende interessant sein könnten. Teilweise ist es aber auch so, dass ich selbst dann über FUPA, den BFV oder ähnliche Plattformen dann eben schaue, wo ist am Wochenende ein spannendes Turnier, ein spannendes Spiel und dann selbstständig rausfahre.
Sehr schön. Also wie du es jetzt auch nochmal beschrieben hast, die Arbeit hört nicht auf oder nicht beim Mannschaftstraining oder am Gelände auf, sondern auch.
Nein, ich glaube auch, dass das häufig das Bild ist, was nach außen transportiert wird. Ich hätte auch tatsächlich selbst nie gedacht, den Satz sage ich oft, ich hätte nie gedacht, dass man Fußball so krass viel arbeiten kann. Aber gerade auch mit diesem Scouting, also du kannst ja theoretisch jedes Wochenende von früh um 8.30 Uhr bei irgendeiner F-Jugend, also Samstag früh 8.30 Uhr bis Sonntagabend 17, 18 Uhr, kannst du das komplette Wochenende mit Scouting zubringen. Und zusätzlich dazu über die verschiedenen Plattformen wie Y-Scout und B-Pro mögliche Torhüter auch noch über Video sichten, die jetzt außerhalb der Reichweite sind, die du selbst anschauen kannst. Also da dahingehend ist das tatsächlich ein Fass ohne Boden.
Christian Krüger, wie er bei uns zu Gast war, meint er auch schon, dass Fußball eigentlich ja sein Leben ist, einfach weil ja bei ihm logischerweise als Torwartkoordinator natürlich das auch nicht aufhört beim einzelnen Torwarttraining, sondern es halt ja rund um die Uhr eigentlich immer irgendwas zu tun gibt und der Fußball halt auch nicht stillsteht.
Ja, richtig, absolut.
Sehr gut, dann hätte ich gesagt, das Aktuelle haben wir ja weitestgehend abgehakt, dann würde ich einfach mal anfangen zu deiner Karriere. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
Ich glaube, wie jeder andere Junge auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob über meine Eltern oder ob ich selbst gesagt habe, hey, das, ich glaube tatsächlich über meine Eltern, dass die gesagt haben, hey, guck dir das mal an und haben mich halt einfach mal bei uns im Dorf in den Verein geschmissen. Ja, und dann, wie gesagt, wie jeder andere, irgendwann mit 4, 4,5, 5 mit dem Fußballspielen angefangen.
In welcher Verein war das dann?
Beim SC Worzeldorf.
Okay.
Da habe ich damals gewohnt, beziehungsweise wohne ich heute noch und habe dann dort auch das Fußballspielen angefangen und dort auch bis zur U15 Fußball gespielt. Bin dann für 2 Jahre zu JFG Schwarzachtal. Das ist die JFG aus Großschwarzenlohe, Kleinschwarzenlohe und dem TSV Kornburg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese JFG heute noch genauso besteht. Damals war es eben diese JFG Schwarzachtal. Da bin ich dann nach 2 Jahren zur B-Jugend, also zum zweiten Jahr U17, wieder zurück nach Worzeldorf für ein halbes Jahr. Und dann war es so, dass Worzeldorf keine A-Jugend hat stellen können. Und dann bin ich zu U19 nach Katzwang gewechselt.
Alles klar. Also, für die, die es nicht wissen, Katzwang ist eigentlich ja ums Eck. Das nächste Dorf von uns. War Zufall, dass wir, also wusste ich davor auch nicht, dass wir so nah beieinander sind. Auf jeden Fall, ja, du hast dann bei Katzwang gespielt, hast dann aber ich glaube 2019, wenn jetzt die Daten stimmen, die ich habe, bist du dann nochmal zu TSV Rohr gegangen?
Genau, das aber schon eigentlich nicht mehr als Spieler, sondern schon als Trainer. Da würde ich mal kurz noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin dann zum ersten A-Jugendjahr, zum ersten U19-Jahr nach Katzbang, habe da auch aufgrund der Torhüter-Thematik relativ schnell dann meine ersten Spiele im Herrenbereich gemacht. Und am Ende der U19 kam dann unser Jugendleiter, Abteilungsleiter auf mich zu oder auf mich und zwei Kollegen zu und meinte, sie haben noch keinen Cheftrainer oder noch keine Trainerposition für die U15, ob wir uns das vorstellen könnten. Und so bin ich damals in dieses Trainerdasein rein. Und da bin ich dann noch 3 Jahre in Karlsruhe geblieben, habe die U15 und dann 2 Jahre die U17 gemacht in Karlsruhe und bin anschließend dann zum TSV Rohr als Co- und Torwarttrainer hinter Thomas Preiser und ja, habe dahingehend meinen Pass mitgenommen. Also ich war dort mehr Trainer und Torwarttrainer als eigentlich Spieler, aber dadurch, dass der Pass damit hingegangen ist, ist das, glaube ich, bei FUPA oder Ähnlichem noch so mitnotiert, dass ich dort als Spieler eben auch war.
Alles klar, weil noch ganz kurz, warst du immer Torwart oder hat sich das irgendwie dann ergeben?
Das hat sich ergeben, als ich wieder nach Worzeldorf bin, weil es da eben keinen Torwart in dem Jahrgang gab. Vorher war ich immer auf verschiedenen Positionen im Feld unterwegs und bin dann dahingehend tatsächlich erst recht spät ins Tor.
Alles klar, sehr gut. Dann, wie du gesagt hast, bist du zu Rohr als vor allem Torwarttrainer. Weil du meintest Co-Trainer, von welcher Mannschaft oder welcher Jugend warst du dann Co-Trainer?
Das war eine erste Mannschaft, also Herrenbereich beim TSV Rohr, den ich dann damals als Co- und Torwarttrainer trainieren durfte.
Alles klar, dann bist du danach auch zum Club. Wie kam es denn dazu überhaupt?
Naja, ganz schnell war es dann doch nicht. Da waren dazwischen dann schon noch die ein oder andere Station. Ich war in meinem letzten Jahr beim TSV Katzbang, da habe ich dann für einen kompletten Jugendbereich schon das Torwarttraining gemacht und hatte da auch einen Torwart, der es dann an den DFB-Stützpunkt geschafft hat. Und zu der Zeit hatte der DFB-Stützpunkt Nürnberg noch keinen Torwarttrainer. Und dann bin ich dort mit den Leuten in Austausch gekommen und bin dann als Torwarttrainer an den Stützpunkt gekommen und habe parallel zum TSV Rohr dann auch mit dem Torwarttraining beim SC Feucht angefangen. Ja, heute Bayernliga-Mannschaft, also die erste spielt in der Bayernliga, Jugendbereich ist ein bisschen niedriger einzuordnen, aber habe da dann eben für den kompletten Jugendbereich das Torwarttraining gegeben. Und im zweiten Jahr dann auch ja, als Co- und Torwarttrainer der U15 und eben weiter das Torwarttraining für den Jugendbereich und bin mehr und mehr dann über die Torhüter, die ich dann dort hatte, mit dem Club und auch mit Greuther Fürth in Austausch gekommen. Ich war dann ein halbes, dreiviertel Jahr bei Greuther Fürth zum Hospitieren und habe dort ja, die ein oder anderen Einblicke in den Trainingsalltag dort nehmen dürfen. Da ist es aber dann nie konkreter geworden und irgendwann war es dann so, dass beim Club eine Stelle frei geworden ist, beziehungsweise der Club nach einem Torwarttrainer gesucht hat und ich dann eben über die Torhüter mehr und mehr in den Austausch mit Christian Krüger gekommen bin und sich das dann darüber ergeben hat.
Verstehe. Gut, dass du die Station angesprochen hast. Zu denen hatte ich nämlich nichts gefunden. Aber gut, dass du uns jetzt da so viel Input gegeben hast. Du hast jetzt schon gesagt, du warst bei der Spielvereinigung, bei Spielvereinigung Fürth. Wie war es denn da? Weil das war ja dann doch im Vergleich zu Rohr Feucht ja dann doch nochmal wahrscheinlich ein ganz anderes Level, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also da kommt man natürlich hin und kriegt nochmal einen ganz anderen Input. Ich muss sagen, dass ich bei Fürth aber nichts habe aktiv machen können, dürfen, wie auch immer. Also es war tatsächlich So wie auch anfangs beim Club einfach nur eine reine Trainingshospitation. Dadurch, dass ich eben über den Stützpunkt mit den Trainern dort immer mehr in Austausch gekommen bin. Der Stützpunkt spielt, glaube ich, bis heute immer wieder mal so Vergleichsspiele, Vergleichsturniere mit den verschiedenen Jahrgängen in Fürth. Und darüber bin ich mit dem damaligen Trainer, mit dem damaligen Torwarttrainer Klaus Hirschmann und dann auch immer mehr mit Jan Schröder, der heute bei Union Berlin ist, immer mehr in den Austausch gekommen. Und ja, dementsprechend hat sich dann auch diese Trainingshospitation ergeben, wo man natürlich dann auch sein Training nochmal, so mein Training damals beim SC Feucht und auch beim TSV Rohr ganz anders hinterfragt. Ja, weil man einfach nochmal Einblicke kriegt in ein Training, das deutlich höherklassiger ist.
Das auf jeden Fall. Zum Club, wie der Kontakt war ja da durch Christian Krüger dann da, aber wie bist du dann wirklich, dass es hieß, okay, ich bin jetzt auch wirklich, ich hospitiere nicht nur, sondern ich bin jetzt eben auch wirklich Torwarttrainer für den 1. FC Nürnberg?
Okay, im ersten Jahr war es, würde ich sagen, so, also es war dann das Corona-Jahr 2020, dass ich, würde sagen, von September bis November nur hospitiert habe, zugeschaut habe, mit den Trainern dort in Austausch gekommen bin und dann auch immer mehr mal Trainingseinheiten anleiten durfte. Dann kam, wie gerade eben schon gesagt, Corona wieder über den Winter, ein Lockdown, und dann war es tatsächlich, ja, ich glaube, Februar, März, bis ich dann ja mehr und mehr auch Trainingseinheiten übernehmen durfte. Und da wurde eigentlich dann schon ja, sichergestellt, sowohl von Christian Krüger als auch von Vereinsseiten aus, dass das, was ich mache, Anklang findet und wohl auch recht gut ist. Und ich dann mehr und mehr Trainingseinheiten übernehmen durfte. Auch dann vereinzelt bei der U17 schon Trainingseinheiten geben durfte. Und dann im Sommer meinen ersten Vertrag zur Saison 21, 22 müsste das sein. Ja, dann meinen ersten Vertrag in Nürnberg unterschrieben.
Sehr cool. Du hast gerade die Corona-Situation angesprochen. Wie war denn in dem Lockdown, den du dann noch miterlebt hast, wie war denn da der Umgang mit den Torhütern? Was wurde da gemacht? Weil Platz ging ja nicht.
Das kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Das war so ein bisschen zwiespältig. Zum einen war ich beim SC Feucht als Torwarttrainer, am Stützpunkt als Torwarttrainer. Da war alles dicht, es war Lockdown, man durfte überhaupt nicht mehr trainieren aufgrund der Pandemie. Und im NLZ war es tatsächlich so, dass aufgrund des Leistungsbereichs beziehungsweise des Leistungssport ganz normal weiter trainiert werden durfte. Spiele waren zwar ausgesetzt, aber es war ja nicht abzusehen, wann es weiter trainiert. Und dadurch, dass die kompletten Mannschaften, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass das Ganze bis zur U15 runter so war, dass es eben zum Leistungsbereich beziehungsweise zum Leistungssport gezählt hat und dementsprechend ganz normal weiter trainiert werden konnte, mit dem Hinblick darauf, dass man nicht wusste, wie lange der Lockdown noch geht und es ja sein kann, dass der Leistungsbereich in 2, 3, 4 Wochen fortgesetzt wird, also die Liga, und dementsprechend der Trainingsrhythmus beibehalten werden muss.
Verstehe es. Es war dann wahrscheinlich auch doch ein bisschen konfus, dass du praktisch, also für Nürnberg konntest du trainieren, für Feucht dann eben aber nicht.
Genau, ja. Wobei es auch dabei beim Club die ein oder andere Woche gab, wo es dann hieß, jetzt sind die Zahlen wieder höher, wir wollen keine externen Leute hier haben, mach mal eine Woche Pause, wir sehen uns die Woche drauf wieder. Ach so, aber da, wie du sagst, ja, in dem Sinne, dass eben SC Feucht gar nichts ging, in den kleineren Vereinen kompletter Stillstand war, ich glaube auch noch Haushaltsregelung und Ähnliches, und die NLZ bzw. Profiteams im Prinzip ganz normal weiter trainiert und gespielt haben.
Ja, das auf jeden Fall. Dann noch, was mich auch noch interessiert, zu deiner Ausbildung, beziehungsweise also zu deinem Studium, das du machst. Ja. Bist du dann praktisch dualer Student? Oder wie ist das genau geregelt dann?
Das war tatsächlich mal zur Debatte gestanden. Ich bin aber beim Club als Werkstudent angestellt und nicht als dualer Student.
Okay, heißt
Auf 20 Stunden NLZ und Frauen und mein Studium läuft nebenher. Also im Prinzip haben Verein und Studium nicht wirklich was miteinander zu tun, außer dass ich an irgendeiner Hochschule immatrikuliert sein muss.
Verstehe. Du studierst ja Sport- und angewandte Trainingswissenschaften, wenn ich jetzt richtig informiert bin.
Richtig, ja.
Wie ist das Studium? Inwiefern hilft es dir vielleicht auch in deinem Dasein als Torwarttrainer?
Also das Studium sehe ich persönlich als kompletten Gegenspieler zu dem, was ich auf dem Platz mache. Also ist theoretisch und wissenschaftlich das perfekte Gegenstück zu dem, was ich auf dem Platz machen darf. Und gerade was jetzt Belastungssteuerung, Trainingsplanung oder auch Inhalte im athletischen Bereich angeht, hilft mir das Studium einfach extrem weiter. Dahingehend auch meine Fähigkeiten und mein Wissen weiterzubringen.
Okay, also ist praktisch, wie du schon gesagt hast, so die perfekte Ergänzung zwischen Theorie im Studium und Praxis dann eben am Platz.
Genau, und auch dem Wissen, diesem wissenschaftlichen Punkt eben, dass man im Sport einfach lernt, wissenschaftlich zu arbeiten.
Sehr cool. Fragen haben wir normal immer am Ende. Allerdings wurde eine Frage gestellt, und zwar, was du oder vollendet den Satz nach dem Studium möchte ich machen.
Gut, mit dem, was ich jetzt alles schon erzählt habe, ist es, denke ich, naheliegend, dass ich weiter als Torwarttrainer am liebsten beim 1. FC Nürnberg arbeiten möchte. Und dementsprechend in der Vollzeitstelle als Torwarttrainer angestellt sein möchte, wenn ich den Wunsch so äußern dürfte.
Okay, die Frage kommt tatsächlich lustigerweise auch vom Christian Krüger. Deswegen.
Okay.
Perfekt.
Die hätte ich ihm auch so beantwortet.
Sehr schön. Du machst ja aktuell wahrscheinlich, machst du deinen Master oder deinen Bachelor?
Ich mache noch den Bachelor. Ich befinde mich jetzt gerade im fünften Semester. Mein Praktikumssemester bzw. mein Praxissemester ist gerade angelaufen. Die ersten 4 Semester habe ich soweit, ich würde sagen, positiv absolviert. Und dann sind es nach dem Praxissemester noch 2 Semester plus Bachelorarbeit.
Alles klar, weil du das Praxissemester ansprichst, Werkstudentenjob, zählt es als die Praxis oder ist Praxis dann nochmal was anderes?
Ich hätte mir tatsächlich die Zeit im NLZ anrechnen lassen können und hätte somit das Praxissemester pausieren können, dass ich ein halbes Jahr nur meiner Tätigkeit hier beim Club nachgehe. Der ich eh nachgehe. Ich hätte das Praxissemester aber auch einfach überspringen können, dadurch, dass ich mir die Zeit anrechnen lassen kann. Ich habe aber tatsächlich keinen der beiden Wege gewählt, da ich hier beim Club die Möglichkeit bekommen habe, mein Praxissemester im Profibereich zu machen. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, wann bekommst du nochmal die Möglichkeit, ein halbes Jahr in einen Bereich reinzuschnuppern, reinzuschauen, ein halbes Jahr in einem Bereich mitzulaufen, in dem du so keine Einblicke bekommst. Von dem her habe ich mir selbst gesagt, ich möchte dieses Praxissemester machen und nicht überspringen. Und bin jetzt als Praktikant, Torwarttrainer, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, im Profibereich für ein halbes Jahr dabei.
Alles klar. Also finde ich auch sehr cool, dass du dich dann dafür entschieden hast. Welche Tätigkeiten übernimmst du denn dann im Profibereich? Genau dieselben wie im im Juniorenbereich oder im Frauenbereich? Oder bist du dann doch eher zuschauen und mal lernen oder bist du da auch schon voll dabei?
Also es ist vieles Lernen, Zuschauen, vielleicht auch, ich habe mir selbst so einen kleinen Fragenkatalog für mich selbst aufgestellt mit Fragen, die ich über dieses Praxissemester für mich selbst beantworten möchte, weil ich glaube, auch wenn jetzt der Profibereich in Nürnberg noch nicht das Nonplusultra, noch kein Champions League-Verein und ähnliches ist, ich aber glaube, dass ja im Prinzip vom Profibereich alles abhängt, und ja, nirgendwo in diesem Verein von den Strukturen her so professionell gearbeitet wird wie im Profibereich. Deswegen denke ich, für mich ist es einfach ja ein halbes Jahr zuschauen, abschauen, lernen. Aber vor allem auch für meine Zukunft, dort ja Erfahrungen rausziehen, zum Beispiel wie ich optimalen Training plan, wie kann ich das, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wie kann ich das, was ich heute schon mache, noch besser machen? Wie kann ich das, was ich heute schon mache, weiter optimieren, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung, vielleicht sogar in der Nachbereitung? Und meine aktuellen Aufgaben beziehen sich dann auf alles, was Dennis Neudam, also der Profitorwarttrainer, mir eben zuschiebt, beziehungsweise mich machen lässt. Das ist zum einen auch die Arbeit auf dem Platz. Also ich war jetzt in der letzten Woche schon das ein oder andere Mal mit draußen auf dem Platz. Zum anderen sind das aber auch solche Geschichten wie Trainingschips auswerten, also mit unserem System Katapult, wo die Daten erfasst werden, das eben so spezifisch wie nur irgendwie möglich für den Torwartbereich auszuwerten oder verschiedene Diagnostiken zu erstellen.
Sehr interessant und sehr, sehr coole Infos. Weil du jetzt das Auswerten angesprochen hast, ganz blöde Frage. Also bei Feldspielern ja, aber bei Torhütern, also wenn es jetzt, also ich weiß natürlich nicht, was alles aufgezeichnet wird, aber für mich ist das jetzt so Bewegungsaufzeichnung. Aber da ist dies beim Torhüter ja dann doch ein bisschen reduzierter. Was wertet man denn da dann genau aus?
Also tatsächlich ist es so, dass zum einen auch die Laufleistung ausgewertet wird, zum anderen aber auch, wie oft man einen Abdruck hat, wie oft die Torhüter in einen sogenannten Dive, also ins Tauchen kommen. Ja, Sprünge werden ausgewertet und ähnliche Geschichten. Also
Okay.
dann eben einfach torwartspezifischer.
Sehr cool. Also das hatte ich jetzt gar nicht am Schirm. Also so bei, ja, was heißt normalen Fußball, aber bei Feldspielern hätte ich, ja, aber so bei Torhütern, okay. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Und du bist dann, also wenn du jetzt, also du bist jetzt 20 Stunden beim Club, zählt da die Zeit bei den Profis mit dazu oder ist die dann extra noch?
Nein, das läuft unabhängig davon. Also mein Werkstudentenvertrag beim Club läuft einfach ganz normal weiter. Ich habe am frühen Nachmittag das Training mit den Frauen und am Abend das Training im NLZ und bin ab dem frühen Morgen bei den Profis dabei und gehe dann eben, wenn ich zu meinen anderen Tätigkeiten muss. Also die beiden Aufgaben laufen unabhängig voneinander.
Alles klar, jetzt wollte ich dich tatsächlich gerade nach deinem Tagesablauf fragen. Den hast du jetzt aber gerade wahrscheinlich schon recht gut beantwortet. Dann aber zu einer anderen Frage: Wie läuft denn ein Spieltag ab für dich? Also, wenn du jetzt wirklich als Torwart bei einer Mannschaft beim Spieltag mit dabei bist.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, bei welcher Mannschaft. Grundsätzlich ist es so, dass wir unterhalb der U15 keine Spieltagsbetreuung abdecken können, weil dafür einfach unsere Manpower fehlt, wir dafür nicht ausreichend Kapazität haben. Von dem her, wenn ich bei der U15 dabei bin ich meist 1,5 bis 2 Stunden vor Spielbeginn hier am Gelände. Ja, richte dann verschiedene Sachen her, zum Beispiel Kamerastativ und die Kamera, nehme dann meine Torhüter empfangen, die werden dann kurz bei der Mannschaft mit reingegeben in Videotraining beziehungsweise Spieltagsvorbesprechung und ähnliches, bevor sie dann eben auf dem Platz komplett nur bei mir im Torwart Warm-up laufen. Ja, dann ist es Kamera aufstellen und das Spiel anschauen. Also während des Spiels ist es dann tatsächlich relativ wenig. Vielleicht mal das ein oder andere Detailcoaching in der Halbzeitpause. Wenn verschiedene Sachen vorgefallen sind, oder einfach der Torwart Redebedarf hat. Ansonsten aber, dann relativ ruhig, in der Halbzeit Kamera umstellen, Spiel weiter angucken, solche Geschichten. Bei den Frauen ist das Ganze ein bisschen anders. Dadurch, dass das Ganze auch ans Stadion gekoppelt ist, haben wir 3 bis 3,5 Stunden vor Spielbeginn Treffpunkt. Dann wird gemeinsam gegessen. Und dann ist es im Prinzip auch wieder ein ähnlicher Ablauf. Wir fahren zusammen rüber ins Stadion und dann ist es im Prinzip das Gleiche. Also die Torhüterinnen sind dann ganz normal bei der Spieltagsbesprechung dabei. Dann geht es ins spezifische Warm-up, und anschließend findet das Spiel statt, bei dem ich eben torwartspezifisch wieder Kamera aufstelle und in der Halbzeitpause kurz in die Analyse gehe. Genau, der
Alles.
eigentlich spannendere Teil ist das Ganze danach. Sprich Spieltagsnachbereitung, oder dann auch aufgrund der Spieltagsnachbereitung in die Trainingsvorbereitung zu gehen.
Verstehe. Weil du jetzt die in der Halbzeitpause wird da dann auch schon mit Videos gearbeitet oder stehen die da dann noch nicht zur Verfügung? Oder kann man das dann gleich
Im
auswerten?
Jugendbereich, die Bereiche, die ich jetzt abdecken darf, stehen sie noch nicht zur Verfügung. Bei den, ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wie es bei einer U17 oder U19 ist. Bei den Frauen oder auch im Profibereich steht in der Halbzeitpause selbstverständlich Videomaterial zur Verfügung.
Okay, heißt in der Jugend wird dann, ja, ich sag mal, die Sichten vom Torwart und auch deine Sicht auf das Ganze besprochen.
Auch in der Halbzeitpause eher weniger, also da ist es tatsächlich nur eine kurze Detailanalyse. Den Rest macht dann der Mannschaftstrainer, so wie man es auch, oder so wie es jeder, der auch Fußball spielen kennt, irgendwo auch schon mal wahrgenommen hat, eben in der Halbzeitpause an der Taktiktafel verschiedene Sachen eben aufgezeigt werden.
Alles klar. Dann noch einfach, ich steuere die Fragen jetzt einfach mal ein bisschen ein. Wie verbindest bzw. trennst du denn berufliches und privates? Oder geht es überhaupt noch, wenn du, wird gesagt, ja, für den Fußball dann doch lebst? Kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen. Also ich brenne dafür, ich lebe dafür und es ist extrem schwer, Fußball und Privates zu trennen. Ich würde behaupten, das sind fließende Übergänge. Das Ganze geht fließend ineinander über. Ich erwische mich nicht selten dabei, abends dann nochmal da zu sitzen und nochmal ein Training einzutragen. Sprich in der Trainingsdokumentation verschiedene Sachen zu machen. Oder eben dann nochmal übers Video-Scouting verschiedene Bereiche einfach in Angriff zu nehmen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber, sich Inseln zu schaffen, in denen man auch bewusst Abstand vom Fußball nimmt. Da gibt es die großen Bereiche wie Sommer- und Winterpause. Oder auch zwischendrin einfach mal, wenn man jetzt einen Samstag mit der Familie hat, auch einfach mal das Handy liegen zu lassen. Ansonsten ist es aber tatsächlich schwer, da komplett Abstand zu nehmen, weil man, wie wir eingangs schon besprochen hatten, einfach dauerhaft irgendwas in Angriff nehmen kann, was irgendwie noch zu erledigen ist.
Glaube ich auch, aber ich, also so was, so wie es sich jetzt anhört, glaube ich, braucht diese klare Teilung auch gar nicht, oder? Weil du ja, also du
Nein.
brennst ja auch dafür, was du machst. Ich glaube, dann muss man sich eher zwingen, damit aufzuhören, anstatt sich zu zwingen, es zu machen.
Ja, also entweder ich mich selbst oder dann eben die Freundin. Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es egal, in welchem Bereich man tätig ist, ob das jetzt im Fußball oder in irgendeinem anderen Beruf der Fall ist. Wenn man für die Sache brennt, wenn das deine Leidenschaft ist, dann wenn, denke ich, auch andere mit mir gehen, dann fühlt sich kein Tag nach Arbeit an. Also ich komme hier ans Gelände, ich gebe mein Training, ich gehe in eine Spieltagsvorbereitung, in eine Trainingsvorbereitung, bereite die Sachen nach, bin im Scouting unterwegs und ich habe nie das Gefühl, hey, heute fahre ich in die Arbeit oder heute ist es mir zu viel. Gibt schon Tage, da ist es anspruchsvoll und da ist vielleicht auch der Kopf mal gut am Rauchen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in die Arbeit fahre. Von dem her, ja, ist das Ganze, denke ich, auch in der Perspektive zu bewerkstelligen, weil sich es eben an keinem Tag wie Arbeit anfühlt.
Das finde ich sehr interessant, weil eigentlich genau das Gleiche hat uns der Christian damals auch gesagt, wie wir mit ihm aufgenommen haben.
Okay, ich habe tatsächlich nicht mit ihm darüber gesprochen.
Okay, also das ist ja umso besser, weil, ja, also Christian meinte auch so, ja, Fußball ist sein Leben, es hört halt nicht auf, aber es, ja, so wie ich euch jetzt einschätze, es muss auch nicht aufhören, weil es macht euch mega Spaß. Und ja, wie du sagst, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Und das ist halt, ja, wahrscheinlich das, also ich glaube, besser geht's gar nicht, oder, in dem Beruf.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe noch einen Vergleich dazu. Ich habe vorher, dadurch, dass es bei mir auch, wie du vorhin gehört hast, durch meine Spielerkarriere, wenn man das Ganze überhaupt Karriere nennen möchte, nicht abzusehen war, dass es irgendwann mal in die Richtung geht, dass ich im Fußball Geld verdienen könnte, habe ich erstmal einen stinknormalen Beruf gelernt, habe eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik gemacht, umgangssprachlich Installateur. Und habe in dem Job insgesamt 7 Jahre gearbeitet. Und dementsprechend kann ich sagen, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Natürlich auch körperlich, aber da hat man sich aufs Wochenende gefreut. Da war man froh, wenn man einfach mal 2 Tage Pause hat von der Arbeit. Das ist im Fußball überhaupt nicht der Fall. Da muss ich auch sagen, brenne ich für den Fußball viel mehr, als dass ich das damals für meinen Job gemacht habe. Ja, auch wenn ich meinem Job damit vielleicht nicht zu 100% gerecht werde. Aber ja, ist Fußball einfach das Hobby, was ich vielleicht irgendwann mal zum Beruf machen kann. Und nicht nur Arbeit.
Ich glaube, das waren ja sehr gut zusammengefasst. Du hast jetzt vorhin auch schon über deine Ziele gesprochen, die nächsten Jahre, also vor allem als Torwarttrainer weiter tätig sein. Würd's dich auch noch mal reizen, eine Mannschaft zu übernehmen, also so wie du es jetzt am Anfang deiner Trainerkarriere gemacht hast?
Ich glaube, es wäre spannend, das zu machen. Ja, würde mir bestimmt auch Spaß machen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es aber genauso wie mit dem Selbstfußballspielen. Also ich habe relativ früh aufgehört, selbst Fußball zu spielen, weil ich einfach das, was ich mache, so erfolgreich wie nur irgendwie möglich machen möchte. Und ich glaube, dass ich ein besserer Torwarttrainer bin, als ich jemals ein Mannschaftstrainer sein könnte. Von dem her wäre das vielleicht mal wieder spannend, ja, aber im Torwarttrainer-Dasein glaube ich, dass ich besser aufgehoben bin und dementsprechend auch erfolgreicher sein kann.
Okay, aber ausschließen würdest du es nicht.
Vielleicht nach Karriereende irgendwann mal wieder im Heimatverein. Die Frage, die ich mir aus heutiger Sicht nur stelle, ist, wenn man jetzt tatsächlich dann ja, im Fußball arbeitet, hier dann 30, 40 Jahre einfach extrem viel mitnimmt. Ja, dann natürlich irgendwo vielleicht auch mal hoch hinaus möchte, viel von der Fußballwelt sieht. Ob man dann tatsächlich nochmal ja, zurück in kleinere Vereine möchte, die dann natürlich auch weniger ambitioniert Fußball spielen wollen, und da spreche ich jetzt noch nicht mal von den strukturellen Gegebenheiten, sondern mehr von dem, wie die einzelnen Spieler dann in diesem Verein Fußball sehen. Und da ist es ja tatsächlich so, dass es nur darum geht, ein bis zweimal die Woche mit den Freunden eben zu bolzen und danach am Stammtisch sein Bierchen zu trinken. Da ist eben die Frage, inwieweit da der Anspruch, den man selbst ja dann auch mitbringt, und die Realität in den jeweiligen Vereinen auseinandergeht. Von dem her könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mir dahingehend irgendwann einen ruhigeren Lebensabend zu machen und nicht nochmal irgendwo ja, niederklassig zu trainieren. Aber ich bin gespannt, wie ich vielleicht in 30 Jahren darauf blicke.
Das stimmt, das kann man natürlich nie sagen, aber ich glaube, wie du es jetzt auch angesprochen hast, wenn du einmal in diesem Profi oder in dieser professionellen Art des Trainings drin bist, ist es dann auch schwer wieder zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht wieder zu einem, ich sage jetzt mal Dorfverein, wo es dann halt auch, wie du auch sagst, die Prioritäten vielleicht nicht als erstes Fußball sind, sondern halt einfach, okay, ich kicke halt jetzt ein, zweimal die Woche da.
Ja, ich glaube, das Wichtigste aus heutiger Sicht, wenn man so einen Schritt dann macht, ist einfach die eigenen Ansprüche zurückzuschrauben und einfach wieder auch ja, Spaß mit Freunden am Fußball zu haben. Ist jetzt nicht so, dass ich heute keinen Spaß habe. Ich glaube, es ist einfach ein anderes Arbeiten.
Okay, und man muss ja sagen, du bist ja trotzdem, also fußballerisch in irgendeiner Art und Weise ja trotzdem noch aktiv. Also du stehst ja trotzdem noch am Platz, auch wenn du eben
Ja,
jetzt als
absolut.
Trainer.
Absolut. Also ich denke, als Torwarttrainer, man selbst immer, es ist zwar eine einseitige Bewegungsausführung, aber ja, man ist einfach extrem aktiv auf dem Platz, weil man eben auch ja, viel aufs Tor schießt, beziehungsweise die Jungs immer, ja, immer auf Trab halten muss. Und ja, auch wenn man dann mit seinen Jungs hoch in den Kraftraum geht und dahingehend dann vielleicht mal eine athletische Einheit übernimmt, dann macht man vielleicht sogar einen Satz mit. Von dem her ist da körperlicher Stillstand nicht gegeben.
Sehr cool. Weil du jetzt gesagt hast, athletische Einheit, durch dein Studium ist das ja dann wahrscheinlich auch gar kein Problem, oder? Dass du sowas auch mal übernehmen kannst.
Ja, also tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt das Ganze auf die Frauen beziehen, die haben eine eigene Physio- bzw. Athletiktrainerin. Die sind auch mit dem Athletiktraining hier nicht am Gelände aufgrund der strukturellen Möglichkeiten, sondern extern. Dahingehend wird das Athletiktraining rein im Fitnessstudio da nicht von mir angeleitet. Mit der Jugend ist es aber schon so, dass wir häufig ja, eine halbe Stunde, eine Stunde vorm Training einfach mal im Kraftraum aktivieren oder mal eine Krafttrainingseinheit durchführen. Je älter die Jungs werden, desto regelmäßiger natürlich. In der U14, U15 führen wir die Jungs vielleicht mal hin. In der U17 und in der U19 wird das Ganze dann schon anders umgesetzt. Ich muss aber auch sagen, viele Bereiche des Athletiktrainings finden auch auf dem Platz statt. Also gerade im Zusammenhang mit Abdruck beispielsweise kann man dann plyometrische Übungsformen, sprich Sprungformen, Einbeinsprünge, Beidbeinsprünge und ähnliche Geschichten gut verbinden. Von dem her findet gerade im Torwarttraining ein Großteil des Athletiktrainings auch einfach ja, während des Torwarttrainings in den Übungsformen statt.
Verstehe. Was ja dann auch wahrscheinlich das auch noch ein bisschen erleichtert, dass du es halt dann halt einfach, wie du jetzt gesagt hast, auch einfach verbinden kannst.
Ja. Sowohl auf dem Platz von den Übungen her, als auch meistens ist es ja so, dass ich nicht nur einen Torwart oder eine Torhüterin trainiere, sondern ja, 2 bis 3 in den meisten Fällen sogar. Und in der Zeit, wo ich auf den einen Torwart schieße, ist es dann häufig eben auch so, dass der zweite Torwart und der dritte in den Pausenzeiten vom Bällefangen, Sprungformen und athletische Übungen eben abdecken können.
Alles klar. Weil du jetzt das Training schon ansprichst, hätte ich noch eine Frage. Wie sind denn die Trainingseinheiten aufgebaut, also jetzt für die Torhüter? Wie lang dauern die und was, also wie setzt man da Schwerpunkte?
Es ist, also von der Dauer her ist es unterschiedlich, je nachdem, wann der Mannschaftstrainer die Torhüter dann braucht. Dementsprechend ist es auch wichtig zu verstehen, dass ein Torwarttrainer, so wie jeder andere Trainer im Trainerteam einem Cheftrainer immer nur zuarbeitet. Heißt, wenn der Cheftrainer sagt, er braucht die Torhüter in 5 Minuten, dann gibst du dem Cheftrainer die Torhüter in 5 Minuten. Das ist auch ganz klar geregelt. Ja, von dem her ist es davon ein bisschen abhängig. Im Normalfall bespricht man die Einheit vorher und hat dann dementsprechend einen groben Zeitplan. Im Optimalfall habe ich im Torwarttraining länger als eine halbe Stunde Zeit. Im besten Fall sogar ja, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. In Ausnahmefällen gerne auch mal mehr. Und dann ist es so, im Jugendbereich versuche ich vielleicht mehr alle großen Rubriken, sprich Zielverteidigung, also Abdruck und Nahdistanzblock, Raumverteidigung und Offensivspiel, alle Punkte ein bisschen mehr abzudecken, um einfach im Ausbildungsprozess so vielseitig wie nur irgendwie möglich zu sein. Je älter meine Torhüter oder Torhüterinnen dann werden, gehe ich vielleicht auch mehr dann darauf ein, was eben gerade gebraucht wird. Also, wenn ich jetzt am Wochenende sehe, dass mein Torhüter, meine Torhüterin ja einfach ein Problem bei Flanken hat und das nächste Spiel aufgrund von der englischen Woche oder ähnlichem schon wieder in 3 Spieltagen oder in 3 Tagen ist, dann gehe ich vielleicht ja, zweimal in den Raum und vernachlässige dafür vielleicht ein bisschen den Abdruck, um einfach das, was gerade aktuell ist, besser aufbereiten zu können.
Alles klar, vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Jetzt hätte ich noch drei Fragen. Und zwar einmal, hast du denn Vorbilder? Sowohl als Torwart oder eben jetzt auch als Funktion als Trainer?
Spannende Frage. Ich hatte, oder wenn ich jetzt einen Torwart rausnehmen müsste, der mich von klein auf, sage ich mal, begleitet, dann wäre das Marc-André ter Stegen, der immer mein Vorbild war. Den habe ich irgendwann bei einem U19-Spiel, also als er U19 gespielt hat, in Gladbach mal gesehen und ihn seitdem verfolgt. Ich finde es bis heute schade, dass er, ja, ich glaube, einer der besten Torhüter der Welt ist, der nur, ich weiß es nicht, 5, 6, 8 Pflichtländerspiele hat, weil er eben Manuel Neuer vor sich hat. Das auch völlig zu Recht, aber trotzdem für Marc-André ter Stegen schade. Ansonsten Vorbilder. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mich in meiner Fußballlaufbahn geprägt haben. Es gibt viele Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei herausheben müsste, sind das natürlich jetzt hier im Verein Christian Krüger und Dennis Neudam, die einfach hier eine richtig gute Arbeit machen, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch mal hinkommen zu wollen, dass das so ein bisschen Vorbilder hier im Verein sind. Ansonsten auf, ja, fußballerischer und menschlicher Ebene gibt es da noch Erik Mbarger, einen ehemaligen Trainerkollegen von mir am Stützpunkt, der heute beim FC Bayern tätig ist, mit dem ich in einem sehr guten Austausch bin. Den würde ich vielleicht noch als Vorbild nennen.
Sehr cool, jetzt nicht die, also ter Stegen schon eher, aber die anderen Namen nicht die typischen Vorbilder, aber cool, dass du da auch, ja, auch
Das sind
noch.
für mich dann eher die Menschen, die mich geprägt haben, beziehungsweise die mich auf meinem aktuellen Lebensweg positiv beeinflussen, die ich da herausheben würde.
Was ja eigentlich, also was jetzt so ganz spontan fast noch wichtiger wahrscheinlich ist als jetzt Marc-André ter Stegen, weil du ja, wie du schon gesagt hast, im täglichen Austausch mit denen bist, um eben auch täglich, ja, dich zu verbessern als Trainer und wahrscheinlich auch als Mensch.
Absolut.
Sehr cool, dann gutes Stichwort, hätte ich noch zwei Fragen von, ja, deinem, ich weiß nicht, ob man Chef sagen kann mit Christian Krüger, aber auf jeden Fall
Im
von.
Prinzip ist er mein Chef, beziehungsweise direkter Vorgesetzter, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube aber, dass unser Arbeitsverhältnis ein anderes ist als das typische Chef und Mitarbeiter Ding.
Okay, was ja auch, also finde ich zumindest, und ich kenne es so auch zum Beispiel aus meiner Firma, was auch sehr wichtig ist, dass es halt nicht einen gibt, der, also natürlich, es muss einen geben, der irgendwie das Sagen hat, aber es ist ja auch immer die Frage, wie man das dann kommuniziert, ob man jetzt sagt, ja. Also ob man das wirklich so herabschauend oder halt wirklich so auf einer Ebene, was ich auch sehr wichtig finde und was auch sehr gut ist, dass es so ist.
Ja.
Aber jetzt sind wir schon fast wieder ein bisschen abgeschweift. Von Christian Krüger die Frage: Warum trägst du bei 3 Grad kurze Hosen?
Ich muss sagen, dass ich die Hitze habe. Und gerade, also es geht auch weniger als 3 Grad, wenn jetzt, keine Ahnung, 0 Grad, minus 1, minus 2 Grad. Ich muss sagen, ich finde es in kurzer Hose deutlich angenehmer. Man muss dazu sagen, ich trage nicht auf dem Trainingsplatz bei minus 3 Grad kurze Hose, sondern da habe ich dann schon eine lange an. Aber ich meine, innen ist es ja trotzdem konstant warm und dann fühle ich mich einfach in kurzer Hose ja, deutlich wohler als eben in der langen Hose. Und wenn ich dann von zu Hause raus ins Auto und dann die 3 Meter vom Auto ans Gelände laufe, bis ich mich dann umziehe. Dafür sehe ich es dann nicht ganz so ein, mir eine lange Hose anzuziehen. Deswegen lasse ich meist die kurze an und ziehe mich erst am Trainingsgelände um. Deswegen ist es häufig so, dass man mich auch im Winter hier das ein oder andere Mal mit kurzer Hose sieht.
Okay. Ich bin schon ein bisschen erschrocken. Ich dachte schon, du bist jetzt auch am Trainingsplatz, dass so ein Verfechter. Es soll ja Leute geben, die dann auch im Winter kurze Hose, am besten noch T-Shirt, dann da.
Das da, nicht. Da dann eher sogar andersrum, gerade jetzt an Spieltagen oder so, dann 2 Trainingsregenjacken und 2 Winterjacken.
Okay, also dann doch eher so.
Ja, also da.
Eher normal.
Da mit der kurzen Hose sprechen wir tatsächlich nur über die kurzen Wege von zu Hause zum Auto und vom Auto zum Club.
Okay. Da, doch, da habe ich. Da habe ich Einsicht. Das ist okay.
Das ist gut, danke.
Dann nochmal vom Christian Krüger. Wer hat die bessere Frisur? Kielkopf oder Krüger?
Schwierige Frage. Ich gehe aber trotzdem mit Krüger. Man muss dazu wissen, Felix Kielkopf hat eine Glatze. die er auch richtig schön pflegt und darauf ja, bedacht ist. Sie immer schön zu ölen. Ja, Christian Krüger wäre da meine Antwort.
Okay, sehr gut. Dann noch eine letzte Frage, auch von Christian Krüger nochmal. Dein lustigstes Erlebnis beim Club?
Das ist schwierig. Da müsste ich passen, fällt mir auf die Schnelle nichts ein. Also ich erinnere mich grob an viele lustige Sachen hier, aber habe jetzt nicht das eine lustige Ding, was ich jetzt rauspicken könnte.
Okay, kein Problem. Aber gut, dass du sagst, dass du viele lustige Sachen erlebt hast, weil ich hätte noch eine Frage, und zwar eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss. Also muss nicht beim Club sein, kann ja die ganze Karriere praktisch sein, aber so eine Geschichte.
Nicht davon, ob sie lustig ist oder nicht, meinst du?
Ja, einfach eine Geschichte, wo du sagst, so die wäre es wert, erzählt zu werden.
Fühle ich mich ertappt. normalerweise wahrscheinlich schon. Jetzt auf die Schnelle fällt mir tatsächlich auch da keine ein. Nein, tut mir leid.
Okay, na, alles gut, alles gut. Ich dachte mir, vielleicht kann ich dich da dir noch eine Geschichte abgewinnen. Kein Problem. Ansonsten wäre ich soweit durch. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Danke,
dass ihr mir die Möglichkeit gibt.
Sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal danke, dass du da warst. Danke, dass du alle Fragen oder fast alle Fragen, außer die letzten zwei, beantwortet hast. Und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Möglichkeit, hier bei euch beim Podcast teilzunehmen. Und ja, euch alles Gute und wir hören uns.
So, Lukas, eine Geschichte, die erwähnenswert wäre. Dir ist doch noch eine eingefallen? Jetzt ist dein.
Jetzt nicht direkt eine Geschichte, aber ich muss dazu sagen, dass der Fußball einfach extrem vielseitig ist und viel mehr ist als tatsächlich nur ein 11 gegen 11 auf dem Platz und 22 Mann rennen einem Ball hinterher, sondern man lernt hier im Fußball einfach extrem viele ambitionierte, richtig gute, junge und auch ältere Menschen kennen, die einfach alle zusammen das Ziel haben, junge Sportler voranzubringen. Und für alle aus der jüngeren Generation oder vielleicht auch für alle Kinder, die den Podcast hören, versucht, so gut wie es nur irgendwie geht zu werden und in diesem Geschäft irgendwie ja, erfolgreich zu sein. Und auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, einfach die positiven Seiten des Fußballs wieder zu sehen und zu finden, weil der Sport einfach dafür viel zu viel Spaß macht und es doch immer wieder, beziehungsweise die Vielzahl der Menschen in diesem Sport einfach nur echt positiv ist, ja, dass man sich einfach daran festhält und daran denkt, auch wenn es gerade mal nicht so läuft für einen.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.